ARD.
Selbst wenn ich also mal eine Motte mit esse oder eine Larve, das ist vielleicht im Nachhinein keine schöne Vorstellung, aber die selbst haben keine Gifte und machen mich nicht krank. Der Begriff Schädling ist sehr aus menschlicher Sicht gedacht. Sie sind eigentlich in der Natur wichtig, weil sie Kompost erzeugen. Und wenn wir sie in unseren Vorräten finden, dann haben wir eigentlich was falsch gemacht, weil die Tiere tun das, was sie immer tun, nämlich diesen Kompost erzeugen. Und deshalb müssen wir unsere Vorräte so gut schützen, dass die Tiere eben da nicht drin vorkommen.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio mit Anna Korwis am Mikrofon. Guten Tag. Ich begrüße Sie heute von einem Ort, an dem es raschelt, knistert und lebt. Einem Raum voller Vorratsgläser, in denen Maden, Motten und Käfer wohnen. Willkommen in der weltweit größten Zucht für Vorratsschädlinge im Julius-Kühn-Institut in Berlin-Dahlem. Hier erforscht mein Gesprächspartner Dr. Cornel Adler die Tücken der richtigen Vorratshaltung. Er ist Biologe und wissenschaftlicher Direktor der Abteilung für Vorratsschutz. Cornel Adler, danke, dass ich heute hier sein darf.
Ja, dann herzlich willkommen.
Schauen wir uns doch erstmal hier kurz um. Ich habe es schon erwähnt, viele Vorratsgläser mit so schönen bunten Stoffverschlüssen und Haushaltsgummis drumherum, ordentlich beschriftet in Metallregalen. Wo genau befinden wir uns hier und wer wohnt hier alles so?
Ja, wir sind hier in den Insektenzuchten des Julius-Kühn-Instituts und wir haben 45 Arten verschiedener vorratsschädlicher Insekten und zuzüglich auch noch ein paar Nützlinge, die also diese Tiere biologisch bekämpfen können. Und wir züchten die auf verschiedenen Substraten, also auf Weizen oder Weizenkleie und Mais und verschiedenen anderen Produkten, um mit denen Forschung zu machen.
Okay, wenn ich jetzt genau hier vor mich ins Regal schaue, diese Gläser, da sehe ich die Weizenkörner und es krabbelt ordentlich. Wen haben wir denn hier so?
Ja, das ist der Kornkäfer, ein Rüsselkäfer, der im Korn sich entwickelt. Deshalb sieht man also viel Weizen und wenig Brutstadien, weil man sieht nur die adulten Tiere, die dann sich aus dem Korn wieder nach draußen fressen.
Genau, diese kleinen schwarzen Krabbelwesen hier.
So ist es, ja.
Ist der denn sehr häufig?
Der ist schon sehr häufig, ja. Einer der häufigsten Getreideschädlinge ist auch ein schwerer Schädling, also ein schwerer Befall, der da entsteht. Der ist schwer zu bekämpfen, weil eben die Brutstadien versteckt sind im Getreidekorn.
Und dann haben wir ja hier so den Alltime-Klassiker, den wahrscheinlich auch jeder leider aus der eigenen Küche kennt. Die gemeine Hausmotte, die korrekterweise wie heißt?
Die heißt Dörrobstmotte. Und das Typische ist, dass die hintere Hälfte der Flügel sind rostrot und der vordere Bereich ist so ein bisschen weiß-gelblich bis grau. Und die ist sehr häufig, weil sie in sehr vielen Produkten vorkommt. Also in Früchtetees oder Getreideprodukten oder Nüssen und Schokoladenprodukten. Sie ist sehr vielseitig.
Ja, die ist tatsächlich ein Allesfresser, so kommt es mir auch vor. Und wir haben hier sowohl die erwachsenen Motten als auch diese gelb-grünlichen Maden, die sich hier durchs Glas winden.
Genau, also der Biologe nennt die Larven, weil sie auch noch ein paar Beine haben, haben also hinten Nachschieber und vorne haben sie 6 kleine Stummelfüße. Und mit denen können sie sich gut vorwärts bewegen und die wandern aus. Deshalb nennt man die auch Wanderlarven, weil die eben aus dem befallenen Vorratsgut auswandern und dann im Küchenschrank spazieren gehen oder an der Küchenwand nach oben wandern und sich verpuppen zwischen Zimmerwand und Zimmerdecke. Die sind also laufen weite Strecken und deshalb sind die relativ schwierig zu finden. Man muss also in der Küche rumgucken, wo überall man solche Larven finden kann.
Und was frisst die hier? Also ist es Kleie, in der sie rumkrabbelt?
Ja, wir züchten die auf Weizenkleie und Mandelbruch. Und der Weizenkleie sind aber noch ein paar Zusatzstoffe zugesetzt, weil die Zucht solcher Vorratsschädlinge ist immer ein bisschen komplizierter, als man sich das denkt. Wenn man den Befall bekommt, dann denkt man immer, die kommen ja überall vor. Aber wenn man die eben dauerhaft züchten möchte, dann brauchen die noch ein paar Vitamine und ein bisschen Glukose und ein bisschen Glykogen, also ein paar Fette. Und das muss alles dann zusammenpassen, damit sie da gut sich entwickeln.
Also das ist ja hier der Ort des Grauens für jede ordentliche Hausfrau und jeden ordentlichen Hausmann. Aber für die Tiere hier ist es ja das reinste Paradies, weil sie tun alles dafür, dass sie sich vermehren wie Hulle. Also was brauchen die, um so richtig schön sich zu vermehren?
Ja, eigentlich brauchen die das Lagergut und eine bestimmte Feuchtigkeit. Wir haben ja hier 25 Grad Celsius.
Es ist schön warm hier, das stimmt, genau. Aber es müffelt ehrlich gesagt ein bisschen.
Ja, wir haben eine erhöhte Luftfeuchtigkeit und dann haben wir hier noch Paraffinöl, um die Milben fernzuhalten, weil bei diesen Temperaturen würden sich auch die Milben wohlfühlen und die Milben fressen uns vielleicht die Eier der Motten weg oder fressen selbst in unseren Nahrungssubstraten und wir müssen die Milben draußen halten, damit sich die Insekten wohlfühlen.
Okay, also die brauchen eine gewisse Temperatur, die brauchen viel Futter. Aber ich habe gelernt, Sie haben zwar gesagt, Glukose brauchen die, aber so richtig süß mögen die es eigentlich nicht, oder? Das ist denen zu ungesund.
Ja, also reiner Zucker ist schlecht. Deshalb sind zum Beispiel Süßigkeiten, wo eben Zuckerglasur außen drauf ist oder Pillen, werden nicht genommen. Aber wenn man jetzt die Kräuter hat, also die Stoffe, die vielleicht in den Pillen nachher drin sind, die werden schon angegriffen.
folgen die letztlich ihrer Nase?
Ja, sehr gut ausgedrückt. Im Prinzip machen das die Insekten so, die haben sehr gute Geruchssinnesorgane und die sitzen auf den Fühlern, also auf den Antennen der Tiere und die fliegen, wenn sie jetzt draußen unterwegs sind und ein Vorratslager ist in der Nähe, dann fliegen die praktisch so im Mäanderflug, also machen immer Kurven und fliegen dann dahin, wo es am besten riecht. Und nach Geruch finden die ihr Substrat.
Man kann das hörbar machen, auch wie Tiere fressen. Das genau. Können Sie mir jetzt mal demonstrieren. Was haben wir denn hier jetzt vor uns?
Hier haben wir jetzt ein Gefäß, was schallgeschützt ist. Es also sieht aus wie eine Thermoskanne, die oben offen ist. Und hier unten ist angebracht ein kleines Mikrofon, was den Brummen des Getreidekorns überträgt und dadurch hörbar macht.
Und was schütten Sie da jetzt rein?
Wir schütten jetzt hier Getreide rein, wo vom 26.01. bis zum 29.01. der Kornkäfer drauf gesessen hat. Und zwar waren das 2500 Tiere.
2500?
2500. Und da sind
praktisch wie viele Einzelinsekten haben Sie hier eigentlich?
Oh, Zehntausende. Also in einem solchen Zuchtglas sind jetzt hier über 3 Tage 2500 Tiere. Davon sind es gut 1000 Weibchen. Und jedes Weibchen legt pro Tag ungefähr ein Ei. Und das bedeutet bei 3 Tagen, dass diese 3000 Körner möglichst vollständig belegt worden sind. Und dadurch kriegen wir also eine gute, dichte Besetzung dieser Getreidekörner mit Kornkäfern. Das sieht man jetzt gar nicht.
Ich sehe da gar nichts.
Genau.
Ich sehe da nur die Körner.
Ja, also die Käfer wurden vollständig wieder abgesiebt. Wir haben nur die Eier drin gelassen und die Eier werden ins Korn reingelegt. Das heißt, das Weibchen bohrt mit seinem Rüssel ein kleines Loch in das Getreidekorn, dreht sich um, legt ein Ei rein und verschließt diesen Kanal mit einem Wachsstopfen. Und damit ist das gut geschützt, das Ei gegen Austrocknung und auch gegen irgendwelche Fraßfeinde, die das jetzt rauben könnten, irgendwelche Spinnentiere oder Blumenwanzen, die sind also auch räuberisch und saugen Eier aus. Und jetzt gießen wir dieses Getreide mal in dieses Gefäß. So. Und jetzt stellen wir das an und machen das laut.
Also da ist Leben drin.
Genau, das sind die Larven, die fressen am Getreidekorn.
Und wenn ich hier von innen heraus dann sozusagen?
Die zerfressen von innen den Mehlkörper vom Getreidekorn. Und wenn ich hier mal mit dem Fingernagel außen drauf klopfe, dann hört man, wie stark das verstärkt wird.
Okay, also da bleibt hinterher nicht viel übrig von dem Korn. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre meine heimische Mehlpackung.
Ja, in Mehl hört man das nicht, weil eben Mehl
knackt nicht so.
Knackt nicht. Was man hier hört, ist eigentlich das Brechen des Getreidekorns. Also von innen dieser Mehlkörper wird da angebrochen.
Sind das für Sie denn überhaupt noch Schädlinge? Oder Sie sind ja Biologe, ne? Ja. Oder sehen Sie die eigentlich eher als Tiere? Wie ist Ihr Blick
genau
auf die?
Also ich denke, der Begriff Schädling ist sehr aus menschlicher Sicht gedacht. Wir haben eben diese Tiere in unseren Vorräten. Sie sind aber eigentlich eben auch in der Natur wichtig, weil sie Kompost erzeugen, sind also Reduzenten, sagt man dazu. Die bauen trockene pflanzliche Substanz ab. Und wenn wir sie in unseren Vorräten finden, dann haben wir eigentlich was falsch gemacht, weil die Tiere tun das, was sie immer tun, nämlich diesen Kompost erzeugen. Und deshalb müssen wir unsere Vorräte so gut schützen, dass die Tiere eben da nicht drin vorkommen.
Also Ihr Biologenherz schlägt hier ja quasi höher, aber vielen Leuten rollt es ja trotzdem die Zehennägel hoch, wenn die Maden in ihrem Essen finden. Sind denn diese Insekten im Essen eigentlich wirklich ein Gesundheits- und Hygieneproblem oder sind sie es eigentlich gar nicht?
Also ein Hygieneproblem sind sie schon, weil man ja dadurch sieht, sind also Tiere drin, die da nicht reingehören. Wir haben auch einen Ekel entwickelt, das kann ich mir so erklären, dass das also über Jahrzehnte und Jahrhunderte entstanden ist, weil die Leute früher zum Beispiel auf Schiffsreisen eben schimmeligen Schiffszwieback essen mussten. Und dann hat man festgestellt, aha, da sind also Leute auch krank geworden oder vielleicht auch dran gestorben an vergammelten oder verschimmelten Lebensmitteln. Und dann haben die Menschen gelernt, aha, diese Insekten sind also ein Anzeichen dafür und das ist nicht gut. Eigentlich erzeugen die Insekten Wärme und Feuchtigkeit und das ermöglicht den Pilzen das Wachstum. Und die Pilze erzeugen Mykotoxine. Auch Milben können da drin vorkommen. Milben sind also kleine Spinnentiere, die auch giftige Stoffwechselprodukte erzeugen. Und die sind eigentlich die gefährlichen. Die Insekten selbst, wenn ich also mal eine Motte mit esse oder eine Larve, das ist vielleicht im Nachhinein keine schöne Vorstellung. Aber die selbst haben keine Gifte und machen mich nicht krank.
Ja, in anderen Kulturkreisen werden die ja auch zum Teil gegessen. Ne? Genau. Aber die Folgen sozusagen, also die erhöhte Feuchtigkeit und damit potenziell Pilz- und Schimmelbildung?
Das ist eigentlich das Hauptproblem. Bei uns ist auch so, inzwischen ist ja der Mehlkäfer, Tenebrio molitor, also ein Tier, was wir hier in Zucht haben, auch ein Lebensmittel. Auch der Getreideschimmelkäfer, das sind Tiere, die inzwischen aus Vorratsschädlingen zu Lebensmitteln geworden sind. Also man kriegt die geliefert, so als Snacks, manchmal auch mit Käse oder
proteinreich, ne?
Ja, genau. Ist ja sehr gut. Das Insektenprotein hat viele Aminosäuren, die den Menschen fehlen. Insofern sind die sogar besser, die Insekten, lebensmitteltechnologisch als ein Steak. Also man kann sagen, aber auch lecker.
Okay, hier flattert auch was draußen rum. Moment, eine Motte hat sich befreit. Wie geht denn das? Das ist nicht vorgesehen, oder? Sie haben die übrigens gerade hochprofessionell mit einem Handgriff gefangen und erlegt. Die Übung, oder?
Ja, wenn man den Deckel anhebt von so einem Glas, dann kann eben links oder rechts mal eine Motte rauskommen. Dann passiert es, dass die hier draußen rumfliegen.
Jetzt wird ja schon seit 100 Jahren auch hier am Standort am Vorratsschutz geforscht. Und Sie selber sind auch schon seit 4 Jahrzehnten, habe ich gelernt, dabei. Jetzt könnte man meinen, Sie wissen doch schon alles über diese Schädlinge oder Insekten. Oder gibt es da neue Entwicklungen, vielleicht auch wegen des Klimawandels?
Ja, eigentlich gibt es immer neue Entwicklungen. Wir haben immer neue Themen, die wir in Projekten bearbeiten können. Und der Klimawandel ist ein Thema, was bedeutet, dass eben bestimmte Insekten häufiger vorkommen. Gerade wärmeliebende Arten breiten sich aus und da müssen wir eigentlich mehr dran arbeiten. Da wissen wir relativ wenig davon und auch die Verbreitung der Insekten im Feld ist noch etwas, was gar nicht untersucht wurde. In den früheren Lehrbüchern hieß es immer, die Vorratsschädlinge kommen nur im Lager vor, aber die haben natürlich auch sich schon entwickelt, bevor es den Menschen gab. Da waren sie vielleicht an Grassamen oder in den Lägern von Tieren wie Hamster oder Feldmaus oder sowas. Und da muss man eben schauen, die Tiere kommen auch draußen vor, fühlen sich aber besonders wohl in den Vorratslägern des Menschen. Und da kommen eben die großen Massen zustande. Aber wir sind eigentlich da immer noch auf der Suche nach der Biologie. Wir suchen mehr Informationen, um zu wissen, wie kann man die Tiere vermeiden und wie kann man sie früh entdecken und wie kann man sie auch wieder loswerden.
Sie haben gesagt, wärmere Temperaturen heißt, sie breiten sich mehr aus, also haben mehr Vermehrungszyklen. Haben wir auch mit neuen Schädlingen zu tun?
Genau, also wir haben vor 2-3 Jahren haben wir eine gemeinsame Publikation gemacht mit Kollegen aus europäischen Ländern und da stellte sich heraus, dass in den Mittelmeerländern zum Beispiel der Reiskäfer, den es dort häufig gegeben hat, fast weitgehend oder weitestgehend ersetzt worden ist durch den Maiskäfer, der in Afrika vorkommt und insofern der Reiskäfer kommt dann weiter nach Norden voran und ersetzt hier den Kornkäfer.
Also okay, also manche vertreibt auch der Klimawandel von hier wieder.
Ja, das wissen wir nicht so ganz genau, aber es ist zu erwarten, dass der Kornkäfer eben jetzt weiter nach Norden vorankommt, vielleicht nach Dänemark und Schweden und dafür die tropischen Arten weiter zu uns kommen. Ein Käfer, den wir gefunden haben, ist der Getreidekapuziner. Der hat sich sehr stark ausgebreitet. Als ich angefangen habe mit meinem Studium, da gab es den nur ab und zu mal im Südwesten Deutschlands. Heute ist der also weit verbreitet und wir haben den als häufigstes Tier im Feld gefangen in den letzten Jahren.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute besuche ich den Biologen Cornel Adler im Julius-Kühn-Institut in Berlin-Dahlem, wo er die weltweit größte Zucht für Vorratsschädlinge betreibt, um herauszufinden, wie man sie im Alltag denn verhindern kann. Wie sieht es denn eigentlich bei Ihnen zu Hause in der Küche aus?
Ja, nicht anders als in anderen Küchen. Es kann immer mal passieren, dass auch die Dorpsmotte vorkommt. Die kann vielleicht von draußen einfliegen über ein offenes Küchenfenster oder sie kann auch mit Verpackungen mitgeliefert werden. Wir hatten früher auch, als die Kinder klein waren, hatten wir einen Hamster. Da waren die auch mal im Hamsterfutter drin oder in verschiedenen Körnern können die mal vorkommen.
Also auch der Experte bleibt nicht schädlingsfrei zu Hause.
Genau. Also es ist der Vorteil ist, wenn man weiß, wie es geht, dann wird man wieder los und wird auch nicht unruhig, weil ich ja genau weiß, welche Tiere das sind.
Es beruhigt mich auch irgendwie, dass Sie sagen, bei Ihnen kommen die auch zum Teil durchs Fenster rein, weil ich habe bei mir auch immer den Eindruck, dass die von draußen reinkommen, aber ich finde, das klingt auch immer ein bisschen wie eine faule Ausrede, würde aber wirklich behaupten, unsere Gläser sind dicht und trotzdem haben wir im Sommer jedes Jahr einmal Motten.
Ja, wir leben in einer belebten Umwelt und diese Tiere sind ganz normal. Und wenn die mal einfliegen, dann muss man eben sehen, dass die möglichst nichts finden im Haushalt. Viele Verpackungen, die für uns geschlossen aussehen, sind für die Insekten offen. Da wird also dran gespart an der Qualität der Verpackung. Insofern sollte man, wenn man länger bestimmte Produkte lagert, die möglichst dicht einpacken.
Ja, ich wundere mich auch manchmal, dass ausgerechnet Mehl, was Motten ja wirklich lieben, in so einer luftigen Papierhülle im Supermarkt zu kaufen ist.
Ja, also besonders Vollkornmehle sind auch von den Insekten beliebt, weil die eben auch die wichtigen Vitamine und Spurenstoffe haben. Wenn es also sehr hochwertige Mehle sind, werden die auch besser verpackt. Aber die billigen Discounter-Mehle, da kann man von außen draufdrücken und da kommt das Mehl schon rausgeflogen. Und die sind praktisch offen für alle Insekten, die da zufliegen wollen.
Also wenn es schon so schwierig ist, in meinem Fall eine 12 Quadratmeter große Küche schädlingsfrei zu halten, wie sieht es denn dann aus mit großen Getreidesilos in der Landwirtschaft, mit Containern, in denen Lebensmittel verschifft werden? Diese ganze Lieferkette, bis die Lebensmittel überhaupt erstmal im Supermarkt und dann bei mir in der Küche landen?
Ja, sehr gute Frage. Da ist noch viel zu tun. Gerade die Container sind unten offen. Die haben Böden mit Holzbohlen und Belüftungsöffnungen. Das heißt, wenn man dort dicht lagern will, muss man die Verpackung so dicht gestalten. Es ist also jetzt nicht der Container selbst, der gegen die Insekten dicht ist. wenn ich jetzt einen Lebensmittelbetrieb neu baue, dann kann ich eigentlich wie ein Passivenergiehaus dieses Gebäude neu gestalten und kann sagen, ich möchte, dass da keine Tiere reinkommen, aber das muss der Eigner einer Firma erstmal wissen, dass er die Insekten draußen halten kann durch eine dichte Bauweise. Und das ist immer das Problem. Viele Silos sind heute so gebaut, dass die preisgünstig sind. Das sind Wellblech-Silos aus Blechen, die zusammengeschraubt werden. Und die sind eigentlich schrecklich aus Sicht des Vorratsschutzes. Die müsste man dicht gestalten. Es gibt aber zum Beispiel Silos für die Zementlagerung. Die sind so gebaut, dass der Zement kein Wasser zieht, dass er also trocken bleibt. Und diese Silos kann ich auch nutzen für Vorräte. Im Prinzip kann man auch dichtere Silos bauen und die Australier haben jetzt einen Standard entwickelt aus einem anderen Grund. Die wollten jetzt nicht Insektendichtigkeit anstreben, sondern Gasdichtigkeit, damit sie ein bestimmtes Begasungsmittel halten können. Aber die gehen in die richtige Richtung und wir müssten eigentlich auch in diese Richtung unterwegs sein. Also dicht verpacken und in dichten Räumen lagern ist eine gute Methode, um erstmal den Zuflug von Insekten draußen zu halten.
Jetzt dient Ihre Forschung ja auch weniger den Privathaushalten. Die dient vor allem ja auch Landwirtschaft und Industrie, um da genau Tipps zu geben, Schädlingsbefall zu vermeiden. Weiß man denn eigentlich, wie groß der Schaden für Landwirtschaft und Industrie ist? Also wie viel Ernte, wie viel Produkte verloren gehen?
Das ist auch wieder eine gute Frage, weil das von Seiten der Lagerhalter gar nicht so gern gemacht wird. Wir hatten versucht, im Rahmen des Nationalen Aktionsplans zum Pflanzenschutz mithilfe der Verbände die Verluste zu bestimmen, aber da wollten die nicht so gerne ran, weil eben jeder das so ein bisschen unterm Tisch halten will, damit die Konkurrenz nicht weiß, wie viel ich lagere oder damit nicht bekannt ist, wo bei mir Probleme auftreten. Also bis jetzt haben wir da nur eine Hochrechnung von der FAO, von der Food and Agricultural Organization der Vereinten Nationen. Die haben für Europa ausgerechnet, dass im direkten Nacherntebereich im Lager des Landwirts etwa 4% verloren gehen und dann nochmal im Vertrieb und der Verarbeitung nochmal etwa 7%. Und der größte Schaden passiert dann eigentlich im Lebensmittelhandel und beim Konsumenten, wo viel weggeschmissen wird. Also es ist eine Kombination aus Verlusten und Verschwendung. Und da wird gesagt, etwa ein Drittel unserer Lebensmittel gehen weltweit verloren.
Können wir uns eigentlich nicht leisten.
Ja, eigentlich ist das zu viel, ja.
Okay, jetzt wird hier gerade neben dem Julius-Kühn-Institut ein Baum gefällt. Jetzt gucken wir mal, ob wir einen anderen Raum finden, wo es vielleicht ein bisschen leiser ist. So, jetzt geht's weiter. Gut, jetzt haben wir mal den Raum gewechselt, nicht so laut. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich in so einem Getreidesilo bei einer Stichprobe Larven finde von irgendeinem Schädling? Wie wird das denn dann gehandhabt?
Also das ist sehr unterschiedlich. Man findet Insekten in vielen Getreiden, die in der Landwirtschaft lagern. Und darauf kann man dann reagieren. Oft ist es so, dass man schon reagieren muss, dass man also zum Beispiel das Getreide ausreinigt, dass man es kühlt, dass man vielleicht eine Begasung macht oder irgendwie bekämpft. Im Bereich des Ökogetreides gibt es eben Stäube, die die Insekten austrocknen können oder es gibt Kohlendioxid. Das kann man auch anwenden, indem man den Luftsauerstoff ersetzt durch Kohlendioxid. Das können die Insekten auch nicht überleben. Also es sind verschiedene Methoden, die man anwenden kann. Dafür braucht man also für solche Gase, braucht man dann aber einen guten luftdichten Abschluss.
Was ist denn in Ihren Augen die effektivste Methode, um Schädlingsbefall in Vorräten, ich sag mal im großen Stile jetzt, ne, Landwirtschaft, Industrie, Lieferketten etc. zu verhindern?
Also eigentlich könnte man die Insekten am besten vermeiden, indem man dicht lagert, dass man also verhindert, dass Duftstoffe nach draußen kommen und Insekten anlocken können.
Weil die eben ihrer Nase folgen.
Genau, weil die ihrer Nase folgen. Das andere wäre, dass ich möglichst trocken und kühl lagere. Das macht man bei Saatgut zum Beispiel, wenn ich also unter 10 Grad Celsius lagere, dann ist es so kalt, dass die Insekten sich nicht entwickeln können. Das heißt, ich kann also mit einer Kühllagerung verhindern, dass Insekten sich entwickeln und daraus neue Generationen entstehen. Oder wenn ich sehr trocken lagere, dann kann ich auch das verhindern. Und durch eine Kombination zwischen niedriger Temperatur und trockenem Produkt kann ich verhindern, dass sich überhaupt Insekten entwickeln.
Aber das nützt mir ja nur was, wenn ich das wirklich die komplette Produktions- und Lieferkette hinweg durchhalte. Sobald es da eine Schwachstelle gibt, kommen die doch trotzdem rein, oder?
Ja, also der große Getreidehandel, der macht das schon, dass er sehr stark runterkühlt und dass also die großen Getreidemengen erstmal geschützt sind durch niedrige Temperaturen. Zum Teil wird eben auch noch begast und bei den kleineren Lägern überlässt man das der Außentemperatur. Und das ist eben eigentlich eine Schwierigkeit, gerade wenn dieses Lager dann passiv belüftet wird, also wenn von draußen Luftaustausch möglich ist, dann kommen damit eben auch die Schadinsekten ins Produkt.
Was ist denn die größte Schwachstelle in dieser ganzen Kette?
Also in der landwirtschaftlichen Lagerung ist lange nichts gemacht worden, weil man über Jahrzehnte die Mittel hatte. Man hat also chemische Mittel gehabt, die der Landwirt auch selber einsetzen konnte, die preiswert waren. Und da bei uns ja das Klima eher ein bisschen kühl ist, die Insekten also nicht optimale Bedingungen finden, hat man sich da lange Zeit drauf ausruhen können. Das Problem war auch, dass die Getreide oder die Produkte, die hier im Land erzeugt werden, das können ja auch Bohnen sein, also irgendwelche Hülsenfrüchte, die sind immer im Wert gesunken. Bis etwa 2010 ist also der Wert pro Tonne hat immer weiter abgenommen, was dazu führte, dass die Berater gesagt haben, es lohnt sich nicht, ein gutes Lager zu bauen. Wenn ihr irgendwo eine Scheune habt oder irgendeinen Schuppen, wo man Getreide lagern kann, ist das auch gut. Also möglichst geringe Kosten erzeugen. Und wenn neu gebaut wird, dann möglichst das Billigste. Und das ist natürlich aus Sicht des Vorratsschutzes nicht günstig, weil man eben weiß, dass wir die Insekten besser draußen halten können, wenn wir dicht lagern oder wenn wir kühlen. Und da ist eben lange nicht investiert worden. Und das jetzt in die Landwirtschaft hereinzubekommen, das ist schwierig.
Eine ganz laienhafte Frage, wenn Sie sagen, eigentlich wäre es wichtig, dass vor allem nicht der Geruch der Lebensmittel nach draußen dringt, weil das eben die Schädlinge anlockt. Wenn es jetzt aber auch so teuer und aufwendig ist, die hermetisch einzuschließen, sodass kein Geruch nach außen trifft, kann man dann vielleicht irgendwas auslegen, was die überhaupt nicht riechen können? Also so Knoblauch für Vampire, sowas Ähnliches halt für Schädlinge?
Ja, also erstmal muss ein dichter Abschluss gar nicht teurer sein. Also wir hatten jetzt gerade ein Projekt, wo auch ökonomisch bewertet wurde, wie aufwendig ist das, ein gasdichtes Silo zu bauen oder einen gasdichten Raum. Wenn ich also ein neues Lager baue, dann kann ich das gasdicht gestalten. Das muss nur der Lagerhalter erstmal wissen, dass das gut ist. Und es muss auch Anlagenbauer geben, die das auch wissen und die das dann auch bewerben. Das ist nämlich etwas Neues. Man hat in der Vergangenheit immer gedacht, wenn das Lager gut durchlüftet ist, also kühle Luft reinkommt, zugige Bedingungen mögen die Insekten auch nicht. Aber es ist eben nicht immer Wind, sondern manchmal ist auch Windstille. Und dadurch kommen die Insekten dann eben doch auch in das Lager gut rein, weil es eben über Geruch dann die Insekten anlockt. Aber das andere ist, ich kann natürlich mit Pflanzeninhaltsstoffen Insekten bekämpfen. Also zum Beispiel Gewürze wie Zimt oder Nelken enthalten also Zimtöle und Nelkenöle, die auch Insekten bekämpfen. Aber es ist eine Frage der Dosierung und es ist auch für den Menschen sind diese ätherischen Öle schädlich. Die können also fruchtschädigend sein, also bei schwangeren Frauen zu Fehlabgängen führen. Oder es kann sein, dass Menschen Kopfschmerzen bekommen. Die Gifte gegen Insekten sind oft eben auch für den Menschen nicht ganz harmlos.
Okay, das heißt, für den Menschen am unbedenklichsten und effektiv zur Schädlingsbekämpfung am besten geeignet, auch für die vielen verschiedenen Arten von Schädlingen, die wir hier haben, ist Kälte, Sauerstoff weg, Trockenheit, richtig?
Ja, man kann aber zum Beispiel auch mit hohen Temperaturen bekämpfen. Ich kann also eine Mühle aufheizen auf 55 bis 60 Grad und damit die Insekten, die in dem Mühlenraum umherfliegen, abtöten.
Also auch Hitze?
Auch Hitze wirkt, also extreme Temperaturen, extreme Kälte oder extreme Hitze wirken gegen Insekten.
Und Trockenheit und natürlich Sauerstoff weg.
Genau.
Diese Forschungsergebnisse, die Sie haben und quasi, wo Sie die besten Rezepte ermitteln, um Vorratsbefall zu vermeiden, finden Sie denn da dankbares Gehör in Landwirtschaft und Industrie oder wird dann einfach betriebswirtschaftlich auf die Zahlen geguckt und gesagt, ist ja schön und gut, aber dann nehme ich lieber ein paar Verluste in Kauf, vielleicht beim nächsten in der Lieferkette, vielleicht trifft es mich ja selber nicht, das ist mir alles zu aufwendig.
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich denke schon, dass es Interesse gibt, weil ich mache auch Schulungen für Landwirte, sowohl konventionell als auch im Ökobereich. Und da ist immer Interesse dran. Es gibt Interesse an diesen Schadorganismen und wie man sie vermeiden, früh erkennen und möglichst wieder loswerden kann, auch besonders ohne irgendwelche Giftstoffe. In der Lebensmittelindustrie ist eben die Frage, wie bekomme ich diese Informationen an die Abnehmer? Weil wir publizieren in wissenschaftlichen Journalen, die werden nicht so gut gelesen. Es ist jetzt nicht so einfach, diesen Kontakt mit der Lebensmittelerzeugung, mit der Lebensmittelindustrie herzustellen. Da ist also in der Kommunikation, könnte sich noch was verbessern.
Aber wir nehmen sehr dankbar Ihre Tipps für die beste Vorratshaltung zu Hause entgegen. Wenn ich heute Abend in meine Küche gehe, was sind die Dinge, die ich da am dringendsten tun sollte in Ihren Augen?
Ja, jetzt beginnt ja gerade der Frühling. In der Vergangenheit gab es eben diesen Frühjahrsputz, mit dem Leute ihre Vorräte durchschaut haben, also Ende Februar bis im März hinein. Wenn die Tage länger werden, dann fangen nämlich auch die Motten sich wieder an, intensiv zu entwickeln. Wenn es kühl ist und die Tage kurz, dann gibt es Dauerlarvenstadien und diese Dauerlarven können auch in den Vorräten vorkommen. Zum Frühjahr würden diese Larven sich fertig verpuppen und dann aus den Puppen schlüpfen die Falter und dann geht die nächste Generation los und da ein Weibchen bis zu 500 Eier ablegen kann, geht es eben dann sehr stark los. Deshalb ist es sinnvoll, im Frühjahr mal die Vorräte durchzuschauen und die Küche zu reinigen, um sicherzugehen, dass da keine Vorratsschädlinge überwintert haben.
So, jetzt gehen Sie ja in diesem Jahr nach gut 40 Jahren an diesem Institut in den Ruhestand. Werden Sie sich da eigentlich von Ihren Insekten im Keller, im Erdgeschoss verabschieden? Werden Sie die vermissen?
Also ich muss jetzt mir nicht unbedingt eine Zucht mit nach Hause nehmen, aber Die Tiere sind mir schon ans Herz gewachsen, weil die sind ja sehr spannend. Also im Detail sind die Insekten immer interessant und auch die Strukturen sind also fantastisch, so vielfältig. Es war immer spannend, mit den Tieren zu arbeiten.
Cornel Adler, vielen Dank für Ihre Zeit heute hier im Julius-Kühn-Institut.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für den Besuch.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute aus dem Julius-Kühn-Institut in Berlin-Dahlem, das die weltweit größte Zucht für Vorratsschädlinge betreibt. Cornel Adler erforscht hier am Institut für ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz, wie wir unsere Lebensmittel auch in Zukunft möglichst frei von Schädlingen halten können. Mein Name ist Anna Korwes, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.